Die Pest vergaß niemanden zu lange. Während des Monats Dezember loderte sie in den Lungen unserer Mitbürger, unterhielt das Feuer im Einäscherungsofen, kurz, sie wurde nicht müde, geduldig und ruckweise vorwärts zu schreiten. Die Behörden hatten damit gerechnet, dass die Kälte diesem Fortschritt Einhalt gebieten werde, doch die Seuche ließ die ersten Tage der rauen Jahreszeit über sich ergehen, ohne von der Stelle zu weichen. Man musste abwarten. Aber wer zu lange warten muss, hört schließlich ganz auf zu warten. Unsere ganze Stadt lebte ohne Zukunft. Es war noch ein Spital eröffnet worden, und Rieu führte nur noch mit den Kranken Zwiegespräche. Er bemerkte, dass in diesem Stadium der Seuche, da die Pest mehr und mehr die Lungen befiel, die Kranken dem Arzt irgendwie zu helfen schienen. Anstatt sich wie am Anfang der dumpfen Niedergeschlagenheit oder der Raserei zu überlassen, schienen sie jetzt zu wissen, was sie brauchten, und verlangten von selbst, was ihnen am zuträglichsten war. Sie wollten unaufhörlich trinken und Wärme haben. Obwohl Rieu erschöpft war, fühlte er sich doch nicht mehr so einsam. Rambert gestand dem Arzt, dass er dank der beiden Wachen, die ihm ursprünglich zur Flucht verhelfen sollten, einen geheimen Briefwechsel mit seiner Frau habe zustande bringen können. Manchmal bekam er einen Brief. Er bot auch Rieu diese Verbindung an. Zum ersten Mal seit langen Monaten schrieb der Arzt wieder. Doch es fiel ihm schwer. Es gab eine Sprache, die er verlernt hatte. Der Brief ging ab. Die Antwort ließ lange auf sich warten. Weihnachten war eher das Fest der Hölle als das des Evangeliums. Leere, lichtlose Geschäfte, Schokoladeattrappen und leere Konservenbüchsen in den Schaufenstern, düstere Gesichter in den Straßenbahnen. Das Fest, über das sich früher alle, arm und reich, freuten, ließ nur noch Raum für wenige einsame Festgelage, die sich ein paar Bevorzugte schuldbewusst in einem schmutzigen Hinterstübchen mit Gold erkauften. Die Kirchen waren mehr von Klagen als von Dankgebeten erfüllt. In der trüben, kalten Stadt liefen ein paar Kinder umher, die noch nicht wussten, was sie bedrohte. Aber niemand mochte ihnen von dem mit Gaben beladenen Gott von ehemals erzählen, der alt ist wie die Mühsal der Menschen und jung wie die neue Hoffnung. In allen Herzen war nur noch Raum für eine sehr alte und sehr trübe Hoffnung, die den Menschen hindert, sich dem Tod zu überlassen, den verbissenen Lebenswillen. Rieu wartete die Veröffentlichungen der Allgemeinen Statistik ab, die zu Beginn jeder Woche erschien. Sie offenbarte einen Rückgang der Krankheit. Obwohl dieser plötzliche Rückgang der Krankheit unverhofft kam, freuten sich unsere Mitbürger nicht. In den vergangenen Monaten war zwar ihre Sehnsucht nach Freiheit immer stärker geworden, doch sie hatten gelernt, vorsichtig zu sein und sich daran gewöhnt, nicht mit einem baldigen Ende der Seuche zu rechnen. Doch alle sprachen über dieses neue Ergebnis. Eine große, uneingestandene Hoffnung regte sich. Alles Übrige wurde nebensächlich. Die neuen Opfer der Pest wogen recht leicht, verglichen mit dieser unerhörten Neuigkeit. Die Statistik war gefallen. Dass unsere Mitbürger nun, wenn auch mit scheinbarer Gleichgültigkeit, davon sprachen, wie das Leben nach der Pest wieder ins Lot kommen werde, zeigte, dass sie insgeheim die Zeit der Gesundheit erwarteten. Alle waren sich darin einig, dass die Annehmlichkeiten des früheren Lebens kaum mit einem Schlag zurückkehren würden und dass es leichter sei, zu zerstören, als wieder aufzubauen. Jeder dachte nur, dass die Ernährungslage verbessert werden könnte und man so von der dringendsten Sorge befreit würde. In Wirklichkeit entstand hinter diesen beiläufigen Bemerkungen urplötzlich eine zügellose, wahnwitzige Hoffnung, die so übermächtig war, dass unsere Mitbürger sich ihrer doch bewusst wurden und dann eilig versicherten, die Befreiung sei natürlich nicht von heute auf morgen zu erwarten. Und tatsächlich hielt die Pest auch nicht von heute auf morgen inne, aber sie schien schneller zu alarmen, als zu erhoffen war. In den ersten Januartagen brach eine ungewöhnlich langdauernde Kältewelle herein und schien die Stadt in Kristall einzuhüllen. Nie war der Himmel so blau gewesen. Ganze Tage lang verströmte er in unwandelbarer, eisiger Pracht ein ungetrübtes Licht über unsere Stadt. In dieser gereinigten Luft schien die Pest sich zu erschöpfen. Im Verlauf von 3 Wochen klang sie immer weiter ab, und die Zahl der Toten, die sie aneinanderreihte, wurde immer kleiner. Innerhalb kurzer Zeit verlor sie beinahe die gesamten Kräfte, die zusammen sie Monate gebraucht hatte. Die eigentliche Herrschaft der Pest war zu Ende, als die Bevölkerung wieder Hoffnung hegte. Bis zum 25. Januar lebten alle in geheimer Erregung. In jener Woche fiel die Statistik auf einen so tiefen Stand, dass die Präfektur nach einer Besprechung mit den Ärzten bekannt gab, die Epidemie könne als eingedämmt betrachtet werden. Die Mitteilung fügte allerdings hinzu, dass in dem Bestreben, Vorsicht walten zu lassen, was die Bevölkerung gewiss billigen werde, die Tore der Stadt noch 2 Wochen lang geschlossen bleiben und die Vorbeugungsmaßnahmen noch 1 Monat beibehalten werden sollten. Alle waren sich jedoch einig, dass diese Zusätze nur als Formsache anzusehen seien, und am Abend des 25. Januar erfüllte freudig bewegtes Leben die Stadt. Um seinen Teil zum allgemeinen Jubel beizusteuern, befahl der Präfekt, die Beleuchtung der Friedenszeit wieder einzuschalten. Unter dem kalten, klaren Himmel bummelten unsere Mitbürger in lärmenden, lachenden Gruppen durch die hell erleuchteten Straßen. Gewiss, in zahlreichen Häusern blieben die Läden geschlossen, und die Familien betrachteten diese Nacht, in der andere jauchzten, schweigend. Und doch war die Erleichterung auch für viele dieser Trauernden sehr groß. Endlich mussten sie nicht mehr befürchten, andere Angehörige würden ihnen entrissen. Auch die Sorge um ihre eigene Gesundheit bedrückte sie nicht mehr. Wenige Tage vor Öffnung der Tore fragte sich Dr. Rieu auf dem Heimweg, ob er das erwartete Telegramm vorfinden werde. Obwohl seine Tage immer noch so anstrengend waren wie zur schlimmsten Zeit der Pest, hatte die Erwartung der Befreiung seine ganze Müdigkeit verscheucht. Er hoffte jetzt, und darüber war er froh. Niemand kann seinen Willen ewig anspannen und sich immer hart machen, und es ist ein beglückendes Gefühl, wenn man endlich aus vollem Herzen diese Garbe der Kräfte lösen kann, die für den Kampf gebunden wurde. Wenn auch das erwartete Telegramm günstig lautete, konnte Rieu neu beginnen. Und er glaubte, dass alle Menschen neu beginnen sollten. Er kam an der Hausmeisterwohnung vorbei. Der neue Hausmeister drückte sein Gesicht gegen das Fenster und lächelte ihm zu. Während Rieu die Treppe hinaufstieg, sah er sein von Müdigkeit und Entbehrungen blasses Gesicht vor sich. Ja, er wollte neu beginnen. Mit ein bisschen Glück. Er öffnete die Tür, und seine Mutter kam ihm entgegen, um ihm zu sagen, dass es Herrn Tarrou nicht gut gehe. Er war am Morgen aufgestanden, hatte aber nicht ausgehen können und sich eben wieder niedergelegt. Frau Rieu war in Sorge. »Vielleicht ist es nichts Ernstes«, sagte ihr Sohn. Tarrou lag ganz ausgestreckt. Sein schwerer Kopf war im Kissen vergraben, seine starke Brust zeichnete sich unter den dicken Wolldecken ab. Er hatte Fieber. Kopfschmerzen quälten ihn. Er sagte Rieu, die Anzeichen seien zwar unbestimmt, könnten jedoch sehr wohl die Pest bedeuten. »Nein, noch nichts Bestimmtes«, sagte Rieu, nachdem er ihn untersucht hatte. Tarrou hatte entsetzlichen Durst. Im Gang sagte der Arzt zu seiner Mutter, dass es der Anfang der Pest sein könne. »Es ist doch nicht möglich, nicht jetzt. Wir wollen ihn hier behalten, Bernard.« Als er zu Tarrou zurückkehrte, sah dieser, dass er die riesigen Ampullen mit dem Serum in Händen hielt. »Ah, das ist es. Nein, nur eine Vorsichtsmaßnahme.« Anstatt zu antworten, hielt Tarrou seinen Arm hin und ließ die endlose Einspritzung, die er selbst an anderen Kranken vorgenommen hatte, über sich ergehen. »Heute Abend werden wir sehen.« »Und die Absonderung, Rieu?« »Es ist gar nicht sicher, dass Sie wirklich die Pest haben.« »Dies ist das erste Mal, dass ich sehe, wie Serum eingespritzt wird, ohne dass gleichzeitig Quarantäne angeordnet würde.« »Meine Mutter und ich werden Sie pflegen. Sie sind hier besser aufgehoben.« »Rieu, Sie müssen mir alles sagen.« »Ich verspreche es Ihnen.« »Danke.« »Ich will nicht sterben und werde kämpfen. Aber wenn das Spiel verloren ist, will ich ein guter Verlierer sein. Nein, um ein Heiliger zu werden, muss man leben. Kämpfen Sie. Im Verlauf des Tages nahm die empfindliche Kälte ein wenig ab, aber nur, um am Nachmittag heftigen Regen- und Hagelschauern zu weichen. Gegen Abend hellte sich der Himmel etwas auf und die Kälte wurde durchdringender. Rieu kam spät nach Hause. Ohne seinen Mantel abzulegen, betrat er das Zimmer seines Freundes. Seine Mutter strickte. Taru schien sich nicht gerührt zu haben, aber seine fiebergebleichten Lippen zeigten, welchen Kampf er ausfocht. »Nun?« fragte der Arzt. »Ich verliere das Spiel.« Der Arzt beugte sich über ihn. Unter der brennenden Haut hatten sich Knoten gebildet, seine Brust schien vom Lärm einer unsichtbaren Schmiede zu widerhallen. Die Symptome waren nicht eindeutig. Rieu richtete sich auf und sagte, das Serum habe noch nicht Zeit gehabt, seine Wirkung voll zu entfalten. Später setzten sich Rieu und seine Mutter zu dem Kranken. Für ihn begann die Nacht des Kampfes. Rieu wusste, dass dieses harte Ringen mit dem Pestengel bis zum Morgengrauen dauern würde. Nicht die kräftigen Schultern und die breite Brust waren Tarus beste Waffen, sondern vielmehr das Blut, das Rieu am Mittag unter seiner Nadel hatte hervorspritzen lassen, und in diesem Blut das, was noch tiefer lag als die Seele, was keine Wissenschaft ans Licht bringen konnte. Und er musste zusehen, wie sein Freund sich wehrte. Taru kämpfte regungslos und stumm. Kurz vor Morgengrauen beugte sich Rieu zu seiner Mutter. »Du solltest dich niederlegen, damit du mich um 8 Uhr ablösen kannst. Mach noch die Einträufelungen, ehe du schlafen gehst.« Frau Rieu erhob sich, legte ihr Strickzeug beiseite und trat ans Bett. Taru hielt seine Augen schon seit einiger Zeit geschlossen. Der Schweiß lockte seine Haare über der harten Stirn. Frau Rieu seufzte und der Kranke schlug die Augen auf. Er sah das weiche Gesicht über sich geneigt und trotz der Fieberwellen erschien noch einmal das zähe Lächeln. Aber die Augen schlossen sich sogleich wieder. Der Arzt nickte ein, aber das erste Fahrzeug des dämmernden Tages riss ihn aus seinem Schlummer. Er fröstelte. Er schaute Taru an und bemerkte, dass eine Pause eingetreten war und der Kranke ebenfalls schlief. Als der Arzt wenig später ans Bett trat, blickte Taru ihn mit ausdruckslosen Augen an. »Sie haben geschlafen, nicht wahr?« »Ja.« »Können Sie leichter atmen?« »Ein bisschen.« »Hat es etwas zu bedeuten?« »Nein, Taru, das hat nichts zu bedeuten. Sie kennen die morgendliche Besserung so gut wie ich.« »Danke. Sagen Sie mir immer die Wahrheit.« Rieu hatte sich auf das Fußende des Bettes gesetzt. Er spürte die langen, harten Beine des Kranken neben sich, wie die Glieder einer Grabfigur. Taru atmete schwer. »Das Fieber wird wiederkommen, nicht wahr, Rieu?« »Ja, aber um Mittag werden wir Gewissheit haben.« Taru schloss die Augen und schien seine Kräfte zu sammeln. Seine Züge waren matt. Er erwartete das Steigen des Fiebers, das sich schon in seinem Innern zu regen begann. Als er die Augen öffnete, war sein Blick glanzlos. Er leuchtete erst auf, als er Rieu sah, der sich zu ihm neigte. »Trinken Sie«, sagte Rieu. »Es dauert lange.« Am Mittag erreichte das Fieber seinen Höhepunkt. Der Husten, der aus den Eingeweiden hervorzubrechen schien, erschütterte den Körper des Kranken, der nun Blut spuckte. Die Lymphknoten waren nicht weiter angeschwollen. Sie waren hart wie Schrauben, die in die Gelenkhöhlen versenkt worden waren. Rieu hielt es für unmöglich, sie zu öffnen. Zwischen Fieberkrämpfen und Husten sah Taru seine Freunde manchmal noch an. Aber bald öffneten seine Augen sich immer seltener und sein Gesicht wurde bleicher. Der Gewittersturm, der diesen Körper in heftigen Krämpfen schüttelte, erleuchtete ihn immer seltener mit Blitzen, und auf dem Grunde des Sturms wurde Taru langsam fortgetrieben. Am Ende waren es Tränen der Ohnmacht, die Rieu nicht sehen ließen, wie Taru sich plötzlich zur Wand drehte und mit einer dumpfen Klage sein Leben aushauchte, als sei in ihm eine unentbehrliche Seite gesprungen. Die folgende Nacht war nicht von Kampf, sondern von Schweigen geprägt. von dem Schweigen, das aus den Betten stieg, in denen Rieu Menschen hatte sterben lassen. Es war überall dasselbe Innehalten, derselbe feierliche Zwischenhalt, immer dieselbe Besänftigung, die dem Kampf folgte. Es war das Schweigen der Niederlage. Doch das Schweigen, das nun seinen Freund umhüllte, war undurchdringlich. Eins mit dem Schweigen der Straße und der von der Pest befreiten Stadt. Rieu fühlte deutlich, dass die Niederlage diesmal endgültig war. Es war die Niederlage, die einen Krieg beendet und den Frieden in unheilbares Leid wandelt. Der Arzt wusste nicht, ob Tarou schließlich Frieden gefunden hatte. Für ihn, das glaubte er in jenen Momenten zu wissen, würde es keinen Frieden mehr geben. Draußen herrschte die kalte Nacht mit eisigen Sternen am klaren Himmel. Immer wieder wanderten seine Gedanken zu seiner Frau, immer wieder verscheuchte er sie. Er hielt mit seiner Mutter eine schweigende Totenwache. Er wusste, was seine Mutter dachte und dass sie ihn in diesem Augenblick liebte. Aber er wusste auch, dass die Liebe zu einem Menschen nicht viel bedeutet, zumindest, dass eine Liebe niemals stark genug ist, um den ihr gemäßen Ausdruck zu finden. So würden er und seine Mutter sich immer wortlos lieben. Und auch sie würde sterben, oder er, und ihr Leben lang würde es ihnen nie gelingen, ihre innige Verbundenheit besser zum Ausdruck zu bringen. Auch mit Tarou war es ihm so ergangen, neben dem er gelebt hatte und der heute Abend gestorben war, ohne dass ihre Freundschaft Zeit gehabt hätte, richtig zu leben. Tarou hatte, wie er sagte, das Spiel verloren. Aber er, Rieu, was hatte er gewonnen? Er kannte nun die Pest, und ihm würde die Erinnerung an sie bleiben. Er kannte die Freundschaft, und ihm würde die Erinnerung daran bleiben. Er kannte innige Verbundenheit, und auch daran würde ihm eines Tages nur noch die Erinnerung bleiben. Das Einzige, was der Mensch im Spiel der Pest und des Lebens gewinnen konnte, waren Erkenntnisse und Erinnerung. Vielleicht war es das, was Tarou das Spiel gewinnen nannte. Wahrscheinlich nahm Rieu deshalb am Vormittag die Nachricht vom Tode seiner Frau mit Ruhe auf. Er befand sich in seinem Arbeitszimmer. Seine Mutter war herbeigeeilt, hatte ihm ein Telegramm überreicht und war dann hinausgegangen, um dem Boten ein Trinkgeld zu geben. Als sie zurückkehrte, hielt ihr Sohn das Telegramm geöffnet in der Hand. Sie schaute ihn an, doch er betrachtete starr durch das Fenster einen strahlenden Morgen, der sich über dem Hafen erhob. Bernard, das Telegramm. Ja, vor 8 Tagen. Frau Rieu wandte sich ab, der Arzt schwieg. Dann sagte er zu seiner Mutter, sie solle nicht weinen. Er sei darauf gefasst gewesen. Es sei dennoch schwer. Sein Schmerz war frei von Überraschung. Seit vielen Monaten und seit 2 Tagen war es der stets gleiche Schmerz.